Frauenleben.
Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp
und Petra Hucke.
Hallo Petra.
Hallo Susanne. Ich bin ganz enttäuscht, dass du mir nicht dein frisch gedrucktes neues Werk in die Kamera hältst. Dabei ist es doch jetzt auch erhältlich als Taschenbuch.
Das kann ich machen hier.
Ach,
hier,
da ist es. Es glänzt auch schön.
Es glänzt golden.
Melodie der neuen Welt.
Auftakt in New York. Ja, gibt's jetzt als Taschenbuch. Seit gestern offiziell im Buchhandel.
Super. Lauft alle los. Mit dem Podcast in den Ohren. Lauft zur Buchhandlung. Kauft es euch.
Ja, richtig, weil unser heutiger Podcast, der passt auch inhaltlich zum Buch. Haben wir natürlich auch ein bisschen so geplant, ja.
Natürlich.
Aber bevor wir jetzt zu unserer heutigen Podcast-Heldin kommen, würde ich gerne noch auf eine Veranstaltung hinweisen für alle unsere treuen Abonnentinnen, die den Podcast zeitnah hören nach Erscheinen. Am 5. Mai 2026 ist nämlich eine Lesung im Hugendubel in Baden-Baden um 19 Uhr. Und dafür könnt ihr euch jetzt noch anmelden. Also das kostet tatsächlich keinen Eintritt, aber eine Anmeldung wäre super, weil die Plätze da eben auch begrenzt sind. Und ja, würde mich mega freuen. Und vor allen Dingen, wenn jetzt jemand das im Podcast hört und dann tatsächlich nach Baden-Baden kommt, dann sagt mir das doch bitte. Das würde mich einfach riesig freuen, da auch mal so eine Verbindung zu haben, irgendwie zwischen Podcast und Menschen und Hörern und ja, genau. Ja.
Wenn es nicht so weit weg
ist. Ich hab dann auch was für euch, mir fällt schon was ein. Ich bringe Schweizer Schokolade mit, auf jeden Fall.
Oh. Oh nein, jetzt muss ich mir doch noch ein Ticket nach Baden-Baden kaufen.
Genau. Ja, die ist schon gut, die Schweizer Schokolade. Ich lass mir auf jeden Fall was einfallen. Ja, also sagt Bescheid, bitte. Ja, also wir können zur Folge kommen. Melodie der neuen Welt, also mein Roman, der spielt ja ab den 1850er Jahren in New York. Und genau in dieser Zeit ist auch die Frau groß geworden und berühmt geworden,
und
über
berüchtigt.
Die wir heute sprechen. Und berüchtigt geworden, nämlich Frederika Mandelbaum. Frederika Mandelbaum war eine Kriminelle, kann man nicht anders sagen. Sie war eine ganz große Netzwerkerin. Sie war respektiert, anerkannt, sehr erfolgreich. Und wir erzählen euch hier heute ihre Geschichte, die Geschichte der berühmtesten Hehlerin von New York. Ja, Frederika Mandelbaum, die wurde am 28. März 1825 in Kassel geboren. Kassel war damals mittelmäßig groß, mittelmäßig bedeutend. Ihre Familie ist jüdisch, sie hat 6 Geschwister. Und ihr Geburtsname war Frederika Henriette Auguste Weißner. Also Weißner ist ihr Geburtsname, der Mandelbaum kommt später, den heiratet sie dann. Ihre Eltern sind Samuel Abraham Weißner und Rahel Lea, geborene Solling. Die jüdische Gemeinde in dieser Region bestand damals aus 14.000 bis 15.000 Menschen in einer Gesamtbevölkerung von einer 500.000 ungefähr. Also eine Minderheit, die unter ständigem Druck lebt, denn vor dem Gesetz waren Juden damals massiv benachteiligt. Es gab Vorschriften dafür, wo man wohnen darf, in welchem Beruf man arbeitet, wen man heiratet und wer sich nicht fügt, wer irgendwie auffällt, bekommt auch schnell die Folgen zu spüren. Frederika wächst also auf in einer Zeit, die ihr von Geburt an klar macht, dass sie nichts wert ist, dass sie nur geduldet ist, dass sie sich ducken muss. Die Schulbildung ist bei den Juden traditionell gut, auch für Mädchen. Also sie lernt lesen, schreiben und rechnen in der Schule oder zu Hause und dazu auch Dinge wie nähen, stricken, kochen, klöppeln, also alles, was eine brave Ehefrau wissen muss. 1848, Friederike ist 20, heiratet sie. Und zwar Wolf Israel Mandelbaum. Er ist ein Hausierer, ein paar Jahre älter als sie. Ein Mann der Straße, im wahrsten Sinne des Wortes. Also er ist die ganze Woche über unterwegs und zieht von Dorf zu Dorf, von Tür zu Tür und verkauft dort, was er hat. Und Freitagabend kommt er dann nach Hause, rechtzeitig zum Sabbat. Und wir können schon davon ausgehen, dass Friederike ihn auch oft begleitet hat, dass sie das zu zweit gemacht haben. Waren tragen, verhandeln. Und sie beobachtet viel, sie lernt, wie man verkauft, wie man Menschen einschätzt und wie man den Wert von Dingen erkennt. Und das ist eine Fähigkeit, die sie dann später in New York sehr gebrauchen kann und was sie auch ihr Leben lang begleitet, auch wenn sie dann kein ehrliches Hausiererleben mehr führt. 1849 bekommen die beiden ein kleines Mädchen, aber dieses erste Kind überlebt nicht lange. Die Bedingungen sind schlecht. Es herrscht Wirtschaftskrise in Deutschland, Kartoffelfäule, die Ernte fault auf den Feldern. Man kennt das vor allem auch von Irland. Es sind in dieser Zeit sehr viele Iren nach Amerika ausgewandert. Aber das gab es eben auch in Deutschland. Und das führte auch zu einer allgemeinen Krise. Die Preise sind gestiegen und die Aussichten auf ein gutes Leben wurden mit jedem Monat düsterer. Es gab sehr viele Familien damals, die sich überlegt haben, auszuwandern. 1850 macht Wolf Mandelbaum die Vorhut. Also sie entscheiden sich zur Auswanderung und er bricht als erstes auf, also allein erstmal ohne sie, zu Fuß bis nach Amsterdam und dort auf ein Schiff. Und im Juli 1850 kommt er in New York an. Friederike folgt zunächst noch mit dem kleinen Kind, was dann aber später nirgendwo mehr auftaucht, in keiner Erzählung, in keiner Volkszählung. Aber offensichtlich reist das Baby noch mit ihr auf dem Schiff nach Bremen und also zuerst zu Fuß nach Bremen und dann auf das Segelschiff Erie. Das ist tatsächlich ein Unterschied zu meinem Roman, denn in meinem Roman kommt die Friederike Mandelbaum vor, denn die Mandelbaum und die Familie Steinway, die sind beide, also sind im Jahr 1850 nach New York ausgewandert. Das ist korrekt. Allerdings lasse ich die Friederike mit auf der Helena Sloman fahren, auf der die Steinways ausgewandert sind. Da habe ich mir also eine kleine Freiheit erlaubt. Ja, aber es war dasselbe Jahr. Ja, es war dasselbe Jahr und auch ungefähr derselbe Monat, in dem die angekommen sind. Ja, September 1850 kommt Friederike also am Hafen von New York an. Die Mandelbaums leben dann in der Lower East Side in Kleindeutschland, wie das damals genannt wurde, oder auch Little Germany. Das war eine Einwanderer-Enklave, etwa eine Quadratmeile groß und die war voll mit deutschen Zuwanderern. Aber nicht nur, da lebten schon auch zum Beispiel einige Iren, Juden und Nichtjuden, Protestanten und Katholiken. Antisemitismus gab es, das war aber zu der Zeit eher unterschwellig und weniger explizit als in Europa. Also die Einwanderer haben schon ihre Vorurteile von zu Hause mitgebracht, aber es war vor allem eigentlich eine Auseinandersetzung zwischen den Katholiken und den Protestanten. Und die Juden fielen weniger auf, die konnten da besser ihr Leben führen als zu Hause. Zwischen 1855 und 1880 ist diese Ecke von New York, also dieses Little Germany, nach Wien und Berlin die drittgrößte deutschsprachige Gemeinschaft der Welt. Weiß nicht, ob ich die Zahl schon genannt habe, das waren ungefähr 300.000 Deutsche, die dann dort lebten oder deutschsprachige. Also da waren schon auch, sagen wir mal, ein paar Österreicher oder Schweizer dabei. Aber die meisten kamen eben aus den deutschen Landen, also das Deutschland in dem Sinne gab es ja noch gar nicht. Man konnte den ganzen Tag Deutsch reden. Es gab Theater, Biergärten, Vereine aller Art, Trachtenumzüge, alles.
Und das alles auf engstem Raum.
Und das alles auf engstem Raum, ja. Also es gab eben auch solche Mietskasernen, also Tenements hießen die damals in New York. Also das waren einfach Mietshäuser und da haben zum Teil 20 Familien in einem einzigen kleinen Haus gelebt. Mhm. Es gab kein fließendes Wasser, also Brunnen gab es im Hinterhof zum Beispiel oder auf der Straße. Es gab Plumpsklos im Hinterhof und es gab sehr viele Krankheiten, also Virusinfektionen, bakterielle Infektionen, Cholera, Typhus, Ruhr, Scharlach. Viele Infektionskrankheiten, deren Ursache man nicht kannte und die man auch nicht behandeln konnte. Und es kam immer wieder zu Ausbrüchen von Cholera zum Beispiel. Mir ist sehr aufgefallen, als ich mich mit der Familie Steinway beschäftigt habe, dass ein großer Teil der Familienmitglieder an Typhus gestorben ist. Typhus war auch in Deutschland weit verbreitet, aber je enger Menschen auf einem Raum zusammengelebt haben, desto schwieriger wurde es, weil das oft dann eben mit verunreinigtem Trinkwasser zu tun hat. Und das war ein großes Problem. Ja, Friederike ist dann auch wieder mit Wolf vereint, also ihr Ehemann, der wieder als Hausierer arbeitet. Das ist das Einzige, was er kann. Friederike zieht dann ebenfalls los. Sie verkauft zum Beispiel Spitze als an der Haustür. Aber insgesamt, also die Straßen um sie herum, das ist ein riesiger Markt. Überall gibt es Händler und es ist überhaupt nicht leicht, da herauszustechen. Und die Friederike ist ehrgeizig und begreift schnell, also dass sie so nicht sehr weit kommen wird. Insbesondere als Frau. Also Frauen arbeiten sich kaputt, 16 Stunden am Tag oder mehr als Dienstmädchen. Zum Beispiel hat man $1 die Woche bekommen und Kost und Logis. Aber das war nicht viel. Davon konnte man also eine Familie schon mal gar nicht ernähren. Oder man sitzt eben Tag und Nacht da und näht, bis einem die Augen versagen und der Rücken wehtut und sich nie mehr erholt. Eine Schneiderin zum Beispiel hat $90 im Jahr verdient für ein ganzes Jahr Arbeit. Und ich weiß zum Beispiel von den Steinways, die auch schlecht bezahlt waren, dass ein Mann nicht eine Familie hätte ernähren können in ihrer Anfangszeit. Aber die haben immerhin, sagen wir mal, $5 bis $6 pro Woche verdient, also rund $200 pro Jahr. Und auch das hätte nicht gereicht, um eine Familie zu ernähren. Also für das, was eine Frau verdienen konnte, konntest du also vielleicht einen Beitrag leisten zum Haushaltseinkommen. Aber ja, also Mann und Frau mussten beide arbeiten, um irgendwie über die Runden zu kommen. Irgendwann in den 1850er Jahren kommt dann die Wende für Friederike, denn sie lernt einen Mann kennen, der ihr Leben verändert. Das ist Abraham Greenthal. General Abe wird er auch genannt. Und die New York Times schreibt dann später über ihn, dass er einer der ältesten und gewieftesten Verbrecher in diesem Land ist. Aha. Er ist der Chef von einer Bande jüdischer Krimineller und er ist ein Großmeister der Hehlerei. Und von ihm lernt Friederike dann ihr Geschäft.
Also klingt doch vielversprechend.
Klingt vielversprechend. Sie lernt die Unterwelt kennen, also lernt den Wert von Luxusgütern einzuschätzen. Seide, Kaschmir, Robbenfell. Und was sie ja schon wusste, ist, wie Handel funktioniert, wie man mit Menschen umgeht. Und diese Fähigkeiten legen jetzt den Grundstein für ihr künftiges Geschäft. Und dieses Geschäft ist die Hehlerei. Also sie wird eine professionelle Hehlerin und weil das so wichtig ist, weil das ihr Beruf ist, möchte ich ganz kurz erklären, was eigentlich eine Hehler macht. Also was ist das für ein Geschäft? Weil in der Unterwelt gibt es eben ein Gesetz, das heißt, jeder Dieb braucht einen Hehler, sofern er die Sachen, die er stiehlt, nicht für sich selber verwendet. Also der ist A, der Dieb, der bricht ein, der stiehlt zum Beispiel Seide, Spitze, Silber, Diamanten, was auch immer sich lohnt. Aber er kann das nicht selber verkaufen. Also er braucht Kontakte, er braucht Zeit zum Verkaufen, er braucht eine Tarnung. Und dann gibt es eben den Käufer, der möchte was Schönes kaufen, etwas, das nach Luxus aussieht oder Luxus ist, was aber nicht so viel kostet wie im normalen Geschäft. Und dazwischen steht eben der Hehler. Also der Hehler ist so eine Art, oder die Hehlerin, Scharnierfigur. Friederike nimmt dem Dieb die Ware ab, schützt die Diebe vor der Polizei, schirmt sie aber eben auch ab vor den Kunden, damit der Kunde nicht weiß, wer der Dieb ist, und macht aus gestohlenen Dingen Geld. Also aus Risiko wird Ware und aus Verbrechen wird ein Geschäft. Und das ist nach allem, wie Friederike sich verhält und auch wie sie dann auftritt, kann man wohl sagen, dass sie sich selbst nicht unbedingt als Verbrecherin gesehen hat. Also sie hat sich als Geschäftsfrau gesehen. Sie war eine Logistikerin der Unterwelt. Nur dass die Güter, mit denen sie gehandelt hat, eben illegal waren. Also das ist ein Beruf, ist vielleicht ein bisschen riskanter, ist aber vor allem auch viel, viel profitabler als irgendein anderer Beruf. Damit das funktioniert, braucht sie eine Fassade, also ein legales Geschäft. Es mag auch Kunden gegeben haben, die bei ihr eingekauft haben und nichts von der Hehlerei wussten. Es ist eine Textilwarenhandlung in ihrem Fall, also ein kleines Stoffgeschäft. Jetzt muss man doch dazu sagen, es ist das perfekte Timing. Als Frederika Mandelbaum in New York ankommt, verwandelt sich Amerika gerade von einem Agrarland in eine Industrie- und Handelsmacht. Also die Städte sind damals explodiert. Deswegen lebten da ja auch so viele Menschen auf so engem Raum. Und New York wurde zu einer Handelsmetropole. Waren strömen hinein und hinaus. Und der Ankauf gestohlener Ware ist rechtlich nur schwammig definiert. Und die Polizei ist überhaupt nicht professionell. Also die Polizei von Manhattan oder von New York ist desorganisiert, ist unterbesetzt und ist unfassbar korrupt. Mhm. Und Hehler haben ein ideales Spielfeld, weil es gibt wenig Strafverfolgen und überall Chancen und Gelegenheiten. Also stabil war jetzt diese Atmosphäre, diese Wirtschaft von New York nicht unbedingt. Es gab immer so Konjunkturschwankungen, Hochkonjunktur und dann kam wieder ein Crash. Es kam ein Boom und dann wieder eine Krise. Und Frederika hat praktisch an beiden Seiten dieses Pendels, Boom und Crash, Geld verdient. Also wenn die Stadt boomt und immer mehr Waren in die Lagerhäuser kommen, dann gibt es auch immer mehr Waren, die die neue Mittelschicht gerne haben möchten. Und wenn eine Krise kommt, dann werden die Leute, die nichts haben, immer verzweifelter und fangen an zu klauen. Also dann gibt es haufenweise Plünderer und Kleindiebe. Also Menschen, die zum Beispiel ihre Arbeit verloren haben, beginnen dann zu stehlen, was sie kriegen können. Und dann stehlen sie natürlich Dinge, die sie selbst brauchen. Zum Beispiel, lass mal, keine Ahnung, Kohlen oder Zucker oder Mehl. Aber sie stehlen eben auch Dinge, die sie dann wiederum zu Geld machen müssen und wollen. Ein Teil wird also zu Hause verbraucht und der Rest, was nicht zum Leben gebraucht wird, muss zu Geld gemacht werden und wandert dann eben wiederum zur Hehlerin oder zum Hehler. Also es gibt, das sind Männer und Frauen, es sind auch sehr viele Kinder, die stehlen. Und Frederika hat eben diese Position, die Waren weiterzuverkaufen, die ihr da gebracht werden. Ende der 1850er Jahre, also so ungefähr 10 Jahre, nachdem sie angekommen ist in New York, gibt sie den Straßenhandel komplett auf und wird Unternehmerin. Und die Ware kommt jetzt zu ihr. Also sie ist nicht mehr Straßenhändlerin, sie ist Hehlerin. Es ist dann ja auch so der Beginn, das hast du bestimmt schon mal gehört, den Begriff Gilded Age.
Ja, ja, das goldene Zeitalter, in der auch,
du hast dich
dem
doch
auch die
auch
Brooklyn Bridge gebaut
genau,
wurde.
Genau, mhm. Weil du hast dich ja auch damit befasst. Ja,
du, ja, ja, du weißt, alles voller Korruption und voller Chancen.
Es ist unfassbar, wie korrupt diese Stadt gewesen ist. Oder vielleicht ist sie das ja bis heute, ich weiß es nicht. Also es ist eine Zeit, in der alles glänzt, zumindest für die oberen Schichten.
Ja, ja.
Also und ganz oben, das sind eben zum Beispiel so Eisenbahnmagnaten, ja, die mit der Eisenbahn Geld verdient haben oder Immobilienspekulanten, Finanzleute, Bankleute, Großhändler, die zum Beispiel mit Baumwolle oder was auch immer handeln, Unternehmer. Also das ist eine Welt, in der Reichtum existiert und vor allem aber auch zur Schau gestellt wird. Also
bei
man
den Neureichen.
Man zeigt, was man hat. Also was dann noch wirklich interessant ist, man empört sich darüber nicht. Also über die Kriminalität der Reichen, über diese Korruptheit und so empört man sich nicht. Aber Diebstahl oder Banden, also die kleinen Kriminellen, das findet man widerlich oder Landstreicher oder sowas, ja. Also das wird verfolgt am ehesten, aber so die Wirtschaftskriminalität, die in den schicken Büros der Reichen stattfindet, die wird also eher nicht als Verbrechen wahrgenommen.
Ist ja heute im Grunde auch nicht viel anders.
Ja, im Grunde ist es, genau, im Grunde ist es heute auch immer noch so. Ja, also für Friederike ist das auch das goldene Zeitalter. Also diese neue Mittelschicht, die da auch entsteht, die will nicht nur irgendwie leben, sondern sie will auch dieses neue Ideal, also so den ausstaffierten Salon. Denn das Wohnzimmer von der bürgerlichen Familie um 1870, das ist vollgestopft mit Sofas, Sesseln, Teppichen, Gardinen, Spitzen, Samt, Plüsch, Wandbilder, Spiegel, Lampen, Nippes, also überall steht was rum. Übrigens auch ein Klavier in der Ecke. Denn auch die Steinways haben natürlich von diesem Boom profitiert, ne? Dass man also alles haben musste. Ne? Die ganz Reichen hatten vielleicht dann einen großen Flügel in der Ecke stehen, aber eine bürgerliche Familie hatte zumindest ein Klavier. Es gab Vasen mit künstlichen Blumen und teure Tapeten und irgendwo hat noch mal ein Tischchen hingepasst, noch ein Tuch, noch eine Quaste, noch ein paar Fransen. Also man hat so Bilder vor Augen.
Ich muss das Fenster aufmachen.
Ja, und das kostet halt alles Geld und die Mittelschicht ist eben empfindlich beim Geld. Schnäppchen sind begehrt und die können sie dann bei Friederike Mandelbaum machen. Die sorgt dann dafür, dass gestohlene Seide aus einer Fabrik eine günstige Gelegenheit ist oder dass das Kleid beim Schneider nicht ganz so viel kostet und dass Stoffe aus dem einen Haushalt ganz diskret den Weg in einen anderen finden und dass der Salon von einer Familie auf Kosten einer anderen etwas prunkvoller wird. Also Professionalisierung ist so ein bisschen auch das Stichwort dieser Zeit, also Ärzteverbände werden beispielsweise gegründet oder Anwälte organisieren sich. Und professionell wird so eine Art Gütesiegel und das passiert auch in der Unterwelt. Also aus den planlosen Schlägereien von irgendwelchen Banden entstehen Berufsverbrecher, Spezialisten, Taschendiebe, die ganz genau wissen, in welcher Straßenbahn sie zum Beispiel die besten Portemonnaies finden. Straßenbahn natürlich noch von Pferden gezogen auf Schienen. Kirchendiebe, ne, die zum Beispiel sich auf Sonntagspredigten spezialisieren. Also, oder man spezialisiert sich auf Geld oder auf Schmuck oder auf Uhren, auf bestimmte Milieus. Also man, ne, man professionalisiert sich und bringt dann alles wiederum zum Hehler. Und das macht eben Friederike, die dann irgendwann auch beginnt, Verbrechen selbst zu organisieren. Also sie klaut nicht selbst, ne, weil sie ist ja eine Hehlerin. Das macht sie nicht. Ja, noch mal kurz zur Familie. Also nicht nur New York wächst, sondern auch ihre Familie. Sie ist immer noch mit Wolf zusammen, wobei der, wie gesagt, nirgendwo auftaucht. Also dieses Geschäft ist ihr Geschäft. Auch wenn sie zum Beispiel auf Einladungen den Namen ihres Mannes schreibt, da steht dann Wolf Mandelbaum. Also, ne, aber eigentlich ist sie das. 1860 kommt ihr Sohn Julius zur Welt, 1862 Sarah, 1864 Gustav und 1867 Anna. Also sie hat 4 Kinder, die irgendwie ernährt, gekleidet und versorgt werden müssen.
Ja, vielleicht kümmert sich der Mann ja dann zu Hause um die Kinder.
Ja, das könnte sein. Das mag sein, dass das so eine Arbeitsteilung war. Sie mietet dann an der Ecke Riving Street und Clinton Street diesen Laden, den ich schon erwähnt hatte, also diesen, wo sie dann so einen Stoffwarenladen reinmacht, für eine relativ hohe Miete, aber das kann sie sich in der Zeit schon leisten. Und aus diesen Räumen wird dann in den nächsten 20 Jahren das Zentrum ihres Imperiums. Also sie hat das offizielle Geschäft als Fassade, es gibt einen Keller, es gibt Hinterzimmer und Lager und so weiter für die eigentlichen Geschäfte. Und dort baut sie dann ihren professionellen Hehlerring auf. Ja, und um das zu schaffen, wendet sie sich an vertrauenswürdige Menschen. Also nicht so die Haudegen von der Straße, die da irgendwie im Suff mit dem Messer rumfuchteln, sondern sie braucht Profis.
Aus der Politik.
Auch, aber für den Diebstahl braucht sie Profis und ja, Laden- und Taschendiebstahl, wer könnte das sein?
Laden- und Taschendiebstahl, wer könnte das sein?
Frauen.
Ah.
Also es sind viele, vor allem Frauen, die für sie arbeiten. Also denen garantiert sie dann regelmäßige Aufträge und einen fixen Ort, an dem die Beute sicher abgenommen wird. Und sie stellt auch eine Kaution in Aussicht, falls sie doch mal geschnappt werden. Mhm. Und diese Frauen, die nennt sie ihre Chicks. Das sind ihre Chicks, ihre Küken. Also jede von denen ist gleichzeitig irgendwie so eine Art Angestellte, bekommt aber auch Tipps oder so eine Art Ausbildung. Ja. Und ja, die Mother Mandelbaum, also Mutter Mandelbaum wird sie auch oft genannt, oder Marm Mandelbaum oder eben Frederika Mandelbaum, die kann sich auf ihre Chicks verlassen. Jedes Jahr kommen ein paar neue dazu und wer erfolgreich ist, steigt in ihrer Gunst und wer versagt, verschwindet aber auch aus diesem inneren Kreis. Und sie wird so bekannt als Mentorin von Diebinnen, dass da auch so eine Art Geschichte drumherum entsteht, die in New York bis heute jeder kennt und die auch sehr geliebt wird. Also so die Geschichte von ihrer Verbrecherschule, also dass sie so eine richtige Schule gehabt hätte. Das ist eben, also richtige Schule wird es nicht gewesen sein, aber die werden da schon Tipps gekriegt haben, wie sie ihre Taktik verbessern können oder was sich lohnt und was sich nicht lohnt. Und sie hilft ihnen auch von Kleinkram zu größeren Coups zu kommen. Also es ist schon so eine Art Fortbildungssystem. Ja, sie wird wenig, selten oder nie angeklagt. Vielleicht wird sie mal angeklagt, aber sie wird nicht verfolgt. Und das liegt auch daran, dass ein Staatsanwalt nicht nur beweisen muss, dass sie gestohlene Ware angenommen hat, sondern dass sie musste auch beweisen, dass sie wusste, dass die Ware gestohlen war. Und beim Deal sind ja normalerweise nur zwei Personen dabei, also der Dieb und der Hehler. Es gibt keine unabhängigen Zeugen. Und Eigentum ohne schuldhaftes Wissen entgegenzunehmen, gilt nicht als Straftat. Also wenn sie sagt, ich wusste von nichts, hat sie erstmal eine starke Position. Und sie wirkt eben nach außen hin ehrbar. Sie ist gut gekleidet, sie ist freundlich, sie geht immer in die Synagoge, hat 4 Kinder. Sie ist wirklich eine Wohltäterin. Also sie spendet zum Beispiel großzügig, unterstützt ihre Nachbarn. Und jetzt versuch mal an so einer ehrenwerten Dame nachzuweisen, dass sie die Königin der Hehler ist. Das war offensichtlich nicht so einfach. Und dazu kam auch noch, dass die Polizei, die sie hätte jagen sollen, ja selbst so ein Trümmerhaufen war. Also als sie in den USA ankam, 1850, da gab es das sogenannte New York City Police Department sowieso erst seit ein paar Jahren. Und das war ein chaotischer, korrupter, zerstrittener Haufen. Also die waren hervorgegangen aus so einer bunten Mischung aus, keine Ahnung, Nachtwächter, Constables, die so irgendwie meinetwegen vom Quartier ernannt wurden, eigentlich unbezahlt waren, die waren wenig motiviert, oft betrunken und sind halt eher weggerannt, wenn es brenzlig wurde. Und die neue städtische Polizei, die war nicht viel besser. Also wenn es gab keine Ausbildung, es gab keine Prüfung oder sowas, es gab nichts, was die gelernt hätten. Also die mussten, das, was sie können mussten, war die Überschrift, die Headline von einer Zeitung lesen. Das mussten sie nachweisen, aber nicht wirklich Lesefähigkeiten oder sowas. Also das war ein ungebildeter Haufen. Und dann so eine Frederika Mandelbaum, ja, gebildet mit ihrem Laden, mit ihrem Netzwerk, mit ihr. Die kam der überhaupt nicht bei. Keine Chance. Also deswegen hat man ja, man hat sich halt dann auf das konzentriert, was sichtbar war und was die Oberschicht gestört hat. Das, was ich vorhin schon mal sagte, ne? So Landstreicherei, ja. Trunkenheit, Prügeleien, sowas. Da sind die dann mal dazwischen gegangen. Da wurde vielleicht auch mal jemand eingesperrt, ja. Oder auch Prostituierte hatten es nicht leicht. Oder, ja, mutwillige Sachbeschädigung. Also wenn du das sofort denen nachweisen konntest, dann ist vielleicht mal einer hinter Gittern gelandet. Aber jemand, der so ein komplexes Geschäft hatte wie Frederika Mandelbaum, eher nicht.
Von dem man halt auch nichts gesehen hat.
Wo man eben nichts also gesehen
nichts,
hat.
Also nichts Illegales.
Und auch solange die Gewalt in diesen Vierteln blieb und nicht in die gutbürgerlichen übergeschwappt ist, hat man das auch eher mal ignoriert. Ich habe sogar gelesen, es gab sowas wie so Führungen. Man konnte eine Führung machen, zum Beispiel durch wie nannte sich das, Five Points. Da lebten die Iren und die irischen Banden. Und da konnte man also so eine Gruselführung machen, Stadtführung, und sich dieses Viertel angucken. Ne? Also man hat das wirklich so gesehen, aber man hat nicht das Gefühl gehabt, das hat was mit mir zu tun. Mhm. So diese Verbrecher. Ja.
Five Points war doch das, wo es auch den Film drüber gibt, oder?
Mit, genau,
The Leonardo Gangs DiCaprio of...
Ja, The Gangs of New York.
Ah ja.
Genau, genau. So heißt er. Sehr, sehr sehenswert. Und das trifft das schon auch ganz gut, nach allem, was ich jetzt gelesen habe über diese Zeit. Genau. Also Little Germany war nicht ganz so, also nach meinem Eindruck, nicht ganz so arm wie Five Points. Mhm. Die Leute, die aus Deutschland kamen, brachten oft, viele von denen brachten schon was mit, zum Beispiel eine Ausbildung zum Handwerker oder sowas. Oder auch eine bessere Schulbildung. Mhm. Und haben es also eher geschafft, eigene Unternehmen, einen Laden zu gründen oder sowas. Und die Iren, die waren einfach wirklich aus schierer Not nach Amerika gekommen und die hatten wirklich gar nichts. Mhm. Und das Viertel, in dem die lebten, nannte man Five Points. Und aber wirklich eine Straße, ein, zwei Straßenzüge weiter war dann Little Germany. Da war also räumlich kein großer Unterschied dazwischen und das griff auch ineinander. Ja, dann kam der Bürgerkrieg 1864, Nordstaaten gegen Südstaaten. Und New York war also ja ein wichtiges Industrie- und Handelszentrum und hat halt Uniformen, Schuhe, Waffen, Pferde, Schiffe, ne, gehandelt und geliefert. Und viele Gelder sind in die Stadt geflossen und dann wuchs die Korruption auch noch. Und diese ganzen Lager, die da entstanden, zum Beispiel Uniformen oder sowas, ja, das war auch wieder ein Anziehungspunkt für Kriminelle. Und auch damit wurde dann gehandelt. Aber also Friederike Mandelbaum, die spezialisiert sich auf Diamanten. Mhm. Hat ja viele Vorteile. Diamanten sind leicht, sehr wertvoll im Verhältnis zum Gewicht, sehr gut zu transportieren. Und wenn man die erstmal aus der Fassung gebrochen hat, kann man sie auch nicht mehr gut identifizieren, wo sie eigentlich hingehören. Aber ihre Diebe sollen erstmal keine spektakulären Coups landen, sondern die fangen klein an, die stehlen Anstecknadeln. Die waren sehr populär, die hat man so am Revers gehabt. Und das konnte man also leicht klauen. Und im Hinterzimmer von ihrem Laden wurden diese Schmuckstücke dann eben neutralisiert. Also, ne, dass man nicht mehr nachvollziehen konnte, wo die Steine herkamen, zum Beispiel Gravuren entfernt oder sowas. Sie zahlt dann den Dieben 10-25% vom Großhandelspreis. Und auch die Käufer machen noch einen guten Schnitt, weil die müssen nur ungefähr die Hälfte bis zwei Drittel dieses Preises zahlen. Das heißt, sie zahlen auch weniger als im regulären Geschäft und damit sind alle zufrieden. Am meisten Geld verdient natürlich sie, ist klar. Ja? Mhm. Aber sie macht das schon immer so, dass es irgendwie, dass alle glücklich sind damit. Also das ist ja auch wichtig. Das Problem ist dann nur, dass es immer mehr gefälschte Diamanten gibt, immer mehr Glassteine. Und dann merkt sie, naja, so richtig lukrativ ist das nicht. Und deswegen beginnt sie dann auch Überfälle zu planen. Also die Einkaufswelt hat sich in der Zeit auch grundlegend verändert. Also früher gab es halt noch so diese Läden mit der Theke, wo man reingegangen ist. Und dann hat man gesagt, ich will das oder das. Und dann wurde das aus irgendwelchen Schubfächern rausgezogen und den Leuten hingelegt. Aber jetzt entstehen ja in New York diese riesigen Kaufhäuser. Das prunkvollste ist eins, das heißt A.T. Stewart. Das wurde auch damals der Marmorpalast genannt, am Broadway. Das ist, ich habe das auf Bildern gesehen, das ist riesig, also praktisch wie so ein Block in New York, in Manhattan, mit Säulen, Fresken, mit Rotunde. Und na, das ist so ein richtiger Konsumtempel. Und dort werden die Waren jetzt nicht mehr versteckt, sondern die werden präsentiert, ausgelegt, auf der Theke. Also so, dass das so verschlossen ist in Vitrinen und so, das kam dann erst, weil man dann gemerkt hat, okay, die Diebstähle nehmen überhand. Aber erstmal sollten die Leute ja angelockt werden. Die sollten ja verleitet werden. Und dann haben die Frauen neue Methoden entwickelt, auch mit Friederikas Unterstützung. Man hat dann zum Beispiel so ein In diesen weiten Röcken konnte man große Taschen unterbringen, die man dann bevorzugt zwischen den Beinen hatte, weil da auch niemand hingelangt hat. Und dann wurde ein Schlitz in den Rock gemacht. Unter dem Rock trug man dann zusätzliche Taschen und dann konnte man durch den Schlitz Dinge im Rock, in diesen Taschen, in diesen Geheimtaschen verschwinden lassen. Mhm. Also das ist eigentlich simpel, aber sehr effektiv. Und das ist eben auch eine Art der Professionalisierung. Sie hatte den Laden erstmal nur gemietet, sie kauft den dann und kauft zusätzliche Lager sie mietet zusätzliche Lager an in Manhattan, in Brooklyn, in Hoboken, also nicht nur in Manhattan. Und was ich auch noch interessant fand, sie übernimmt, bevor sie die großen Lager sich leisten kann, übernimmt sie oft die Miete von Wohnungen, dann dürfen Familien, oft sind das Frauen, deren Männer im Gefängnis sitzen, die dürfen kostenlos dort wohnen. Und im Gegenzug bekommt sie ein oder zwei Räume dieser Wohnung als Lager. Mhm. Und auf die Weise macht sie sich einen guten Namen unter den Leuten, weil sie hilft denen ja, weil die kostenlos wohnen dürfen. Gleichzeitig sagt sie aber auch, Geld kriegen die nicht. Also wer Geld haben will, soll arbeiten. Mhm. Aber kostenlos wohnen dürfen die. Mhm.
Hatte sie denn irgendwelche festen Mitarbeiterinnen? Weil wenn sie so viel zu organisieren hat, das kann sie doch alles gar nicht allein machen, oder?
Ja, also ihre Kinder wachsen da wohl heran. Also vor allem der Sohn Julius, der hilft ihr dann so als so eine Art fester Mitarbeiter. Sie hat dann noch einen zweiten, ihr Mann stirbt dann. Und dann hat sie noch einen zweiten, Hermann Studer heißt der. Das ist auf jeden Fall, das wird dann auch ihr Lebensgefährte, das ist auf jeden Fall ein fester Mitarbeiter. Und sie hat, sagen wir mal, feste Diebinnen, deren Namen auch überliefert sind, die man also mit Friederike in Verbindung bringt. Und die werden ihr sicherlich auch in organisatorischer Hinsicht geholfen haben. Und sie wird auch Verkäufer gehabt haben und sowas für diesen Laden. Ne? Sie saß immer nur im Hinterzimmer und hat durch so ein Fensterchen geguckt. Und ja, also die Diebe sind natürlich auch nicht durch den Vordereingang reingegangen, ne? Die sind durch irgendwelche Hintertüren. Und also es gibt Skizzen davon, ich weiß nicht, wie authentisch die sind, die dieses Haus und diese Räume und versteckten Räume und dann gab es so einen geheimen Fahrstuhl im Kamin, wo man also Dinge irgendwie verschwinden lassen konnte, falls doch mal irgendjemand kommt, der das nicht sehen soll und so. Also und außerdem hatte sie auch Wächter, also das wurde auch bewacht, dass da also nicht irgendjemand rumlungern konnte, der da nicht sein sollte und so. Also das war schon alles sehr professionell. Mhm. Von den, wendet sich dann vermehrt der Seide zu. Seidenballen kann man natürlich jetzt nicht mehr unterm Rock verschwinden lassen. Also dafür müssen dann andere Diebe her. Das sind dann meistens Männer, also Diebesbanden. Und sie muss auch, die Seide muss auch so wie bereinigt werden, weil die Hersteller sind dann dazu übergegangen, so kleine Zeichen an den Rand zu machen, der Stoffbahn, um nachweisen zu können, wo die Seide herkommt. Mhm. Und das musste alles entfernt werden, bevor man die Seide weiterverkaufen kann. Und oft wurden die Waren auch von Ort zu Ort verbracht. Also, dass man die Herkunft eben nicht mehr nachweisen konnte. Ja. Ja, es ist eine Rangordnung. Also ganz unten sind die Taschendiebe und sie arbeitet sich in dieser Rangordnung auch nach oben. Also unten sind die Taschendiebe, sehr viele Frauen, dann kommen die Ladendiebe, die sind auch meistens noch weiblich. Und dann eben sowas wie Erpresser, Hoteldiebe, Straßenräuber, Einbrecher und in Läden und Häuser und Fälscher. Und dann eben Bankräuber. Und die Bankräuber waren die Aristokraten der Unterwelt und mit Bankraub befasst sie sich dann eben auch. Also alles, was du an Filmen kennst über Bankraub und so, das trifft alles zu, wie die planen und organisieren. Und aber das wird dann eben auch ihr Verhängnis. Also sie umgibt sich erstmal mit den besten Männern ihres Metiers. Sie plant nun komplexere Einbrüche in Lagerhäuser oder zum Beispiel auch, wenn Schiffe mit Waren ankamen, also an diesen Anlegestellen oder in große Textilhäuser. Das wird jetzt alles im großen Stil geklaut und dann von Ort zu Ort verbracht, bis es irgendwann bei ihr landet oder dann eben weiterverkauft wird. Jetzt hat sich aber auch das Geld verändert. Also vorher war Gold, lag Gold in den Tresoren der Banken und auf einmal gibt es eine Papierwährung. Und auf einmal wird Bankendiebstahl eben interessant. Denn Gold zu stehlen, das ist ja, ne, das ist ja wahnsinnig schwer und voluminös. Aber Papier kannst du klauen. Mhm. Und mit der Papierwährung entsteht eben auch der Bankräuber. Mhm. Oder ne, man hat dann entweder Banken oder auch Transportfirmen überfallen. Und Fälscher kommen eben auf den Plan, Safeknacker und so weiter. Und das ist also dann neben Ladendiebstahl und dem Seidenraub, ist das also so ihr drittes Standbein, Bankeinbruch. Im Sommer 1869 beteiligt sie sich zum ersten Mal an einem Bankraub, also so als Geldgeberin im Vorfeld. Und dann wird sie eben auch Wäscherin, ne? Also Geldwäscherin. Sie sorgt dann dafür, dass das Geld so oft umgeschlagen wird, dass man es nicht mehr nachvollziehbar wird. Das Problem ist jetzt halt, also sie ist ja jetzt seit ungefähr 20 Jahren im Geschäft und ist ja unter jedem Radar durchgeflogen. Aber mit Bankraub wird man jetzt doch immer sichtbarer. Und auch für ganz andere Leute als die völlig überforderte Polizei da von Kleindeutschland. Und jetzt wird es langsam gefährlich, ne? Weil die Justiz wird nun doch auf sie aufmerksam und auch die versuchen, also auch da gibt es Strömungen gegen die Korruption. Also auch da kommen dann Leute in die Justiz, die sagen, also jetzt müssen wir aber hier mal aufräumen. Also der Gipfel ihrer Karriere ist eigentlich so späte 60er und die frühen 1870er Jahre. Also sie ist jetzt wirklich reich, sie ist etabliert, ihr Name hat Gewicht und sie gibt so legendäre Dinnerpartys, da werden alle möglichen Leute eingeladen, also Politiker. Sie hat immer auch zum Beispiel, keine Ahnung, irgendein Polizeichef oder sowas, ja. Sie besorgt dann den Frauen zum Beispiel, die kriegen dann günstige Kleider, günstige Stoffe und dafür sind dann die Polizisten ihr gewogen. Eine Hand wäscht die andere und alle kommen bei ihr zusammen und speisen und tafeln dann bei Frederika Mandelbaum. Also das ist, ja, also wenn du eine Einladung kriegst zu ihrer Dinnerparty, da darfst du dich dann also geehrt fühlen.
Weiß man irgendwas über Konkurrenzunternehmen?
Nee, also habe ich jetzt in dem Buch, was ich gelesen habe, war da eigentlich, es war die Rede von anderen Verbrechern, also zum Beispiel diesen Abraham Greenthal oder auch Verbrecher, die sie dann engagiert. Aber was die Hehlerei betrifft, habe ich da nichts gefunden. Also sie war wohl wirklich die größte Hehlerin in Manhattan. Also sie war Marktführerin. Ja, also dann wird eine Bank überfallen. Und um die Bank zu überfallen, muss erstmal ein Bankräuber aus dem Gefängnis befreit werden. Es ist wirklich, das ist wie Kino.
Ja.
Also die mieten ein leeres Bürogebäude neben dem Gefängnis und graben sich durch die Mauer von außen nach innen. Und dann ist also dieser, der heißt witzigerweise Piano Charlie, wird er witzigerweise genannt. Dann ist er also frei.
Und hatte der auch einen Steinway-Flügel?
Ja, wer weiß. Also ich nehme mal an, er konnte Klavier spielen. Und dann, sind die also so ein Einbruchsteam. Ich erzähle das jetzt noch kurz, weil das so eine schöne Geschichte ist. Sie werden vermeintliche Produzenten von so einem Wundermittel, so einem Heilmittel. Sie mieten also einen Laden direkt neben der Bank, die sie überfallen wollen. Dann ziehen sie so eine Trennwand ein in dem Laden. Nach vorne verkaufen sie also ihr Tonic Water oder was das da ist, Grace Oriental Tonic, ein Elixier. Und hinter der Wand fangen sie dann an zu graben. Und das geht dann so ein paar Tage und Nächte, bis sie also einen Tunnel zur Bank gegraben haben. Nach einer Woche ist der Weg dann offen. Sie dringen ein und räumen Tresor und Fächer aus und verschicken die Beute in Truhen per Bahn nach New York, wo Frederika das Geld dann wäscht und in Umlauf bringt. Also
Moment,
das
wo war die Bank?
In Bolston Bank, auf jeden Fall nicht in Manhattan. Ja, je größer ihr Imperium wird, desto gefährlicher werden auch die Leute in ihrem Umfeld. Also desto genauer muss sie die auch auswählen. Und da sind ja nun mal auch Männer dabei, die wirklich gewalttätig sind. Also die Entführungen und gewalttätige Überfälle begehen. Und trotzdem wird sie selbst eben auffallend selten angeklagt oder verhaftet. Das beklagen dann auch die Zeitungen. Also ihr Name ist bekannt und das heißt dann, dass der Handel mit Diebesgut jahrelang so offen betrieben wurde, als handele es sich um ein legales Geschäft. Also das Problem ist bekannt, aber man wird dem auch irgendwie nicht Herr. 1875 stirbt ihr Mann im Alter von 51 Jahren. Und sie steht also jetzt mit ihren 4 Kindern alleine da, die ja alle noch im Schulalter sind, und hat immer höhere Ausgaben für Bestechung, Schutzgelder und für ihre juristischen Abwehrkämpfe, die sie nun eben doch ausfechten muss. Und in dieser Zeit plant sie dann wieder einen besonders großen Bankraub. Und zwar ist das die Manhattan Savings Bank in New York, in Manhattan. Eine Institution an der Ecke Broadway und Bleecker Street. Und sie hat da so einen Lieblingsprofi, den sie da auswählt. Und sie rechnen mit mehreren Jahren Planung. Es ist der Herbst 78. Und dieser Leslie heißt der, George Leonidas Leslie, der König der Tresorknacker, der plant also diesen Coup. Und das Problem ist nur, er macht sich Feinde und wird dann kurz bevor das dann tatsächlich ausgeführt wird, selbst umgebracht. Für die Planung hat Frederica in einem ihrer Lagerhäuser in Brooklyn so ein 1:1 Modell vom Inneren der Bank nachgebaut, inklusive Tresorraum, das dieser Bande als Trainingsgelände dient. Also ich sage ja, es ist wirklich wie im Film. Also dort proben die Männer immer wieder denselben Weg, die testen Zeitabläufe und Methoden. Und aber als nun halt dieser Planer da umgebracht wird, man weiß auch nicht so genau von wem, lebt dieser Plan eben auch weiter. Sie haben ja jetzt noch schon so lange geübt und wollen das eben nun trotzdem machen. Und 1878 ist das im Oktober, da brechen die dann tatsächlich in dieses Gebäude ein. Die Tresorkombination haben sie sich vorher schon beschafft und sie erbeuten fast 2,75 Millionen Dollar. Das ist damals der größte Bankraub in der Geschichte der USA. Klingt wahnsinnig viel. Die haben aber nur einen großen Fehler gemacht, denn nur 11.000 Dollar sind Bargeld und der Rest sind Schuldverschreibungen. Und das ist natürlich, also eigentlich ein riesiger Reinfall. Also diese Ganoven sind wahnsinnig unzufrieden. Mhm. Und jetzt rückt auch plötzlich die Polizei Ma Mandelbaum auf die Pelle. Mhm. Für sie ist das so ein Wendepunkt. Also je größer die Beute, desto größer die Aufmerksamkeit und desto dünner wird eben auch die Luft. Mhm. Also noch geht es ihr gut, auch privat. Ihr ältester Sohn, der ist jetzt 20 und hilft ihr eben im Laden Julius, erledigt Botengänge und so weiter. Das macht er schon seit er Teenager ist. Dann hat sie eben diesen Lebensgefährten, den Hermann Stude. Und dann kommt es eben dazu, dass ein Verbrecher, der 4 Jahre zuvor einen Raub für sie begangen hat und sich von ihr schlecht behandelt fühlte, er ging nämlich für den Raub ins Gefängnis und sie hat ihn eben nicht rausgeholt, so wie er das erwartet hat. Und der beginnt dann auszupacken. Und er, ja, schwärzt sie sozusagen an. Er sagt, dass sie die gestohlene Ware abgekauft hat und dass sie ihm auch geholfen hat, die Markierungen an der Ware zu entfernen. Sie kommt noch nicht vor Gericht, denn sie hat sehr gute Anwälte. Alles wird dementiert. Und erst 1884 kommt es dann doch zum Prozess. Und die Anwälte sagen, ihre Anwälte sagen, sie sei Opfer einer Verschwörung. Also sie streitet alles ab.
Was und man weiß also sagt.
Und weist darauf hin, dass sie eine ehrbare Geschäftsfrau ist. Sie verliert diesen Prozess und muss dem Ankläger, der Ankläger bekommt Recht und sie muss rund 7.000 Dollar bezahlen. Das ist angesichts ihrer umfangreichen Vergehen gar nicht so viel. Das kann sie auch locker bezahlen. Aber es ist ein Erfolg vor Gericht Und der zuständige Bezirksstaatsanwalt, der ist neu und jung und ehrgeizig, dem macht das Mut. Und er macht sich nun an das Vorhaben, Material für eine wasserdichte Anklage gegen Friederika Mandelbaum zu sammeln. Und es ist jetzt 1884 und da kommt die Privatdetektei Pinkerton ins Spiel. Kennst du die Pinkertons?
Irgendwie kommt mir der Name auch bekannt vor, aber ich könnte jetzt nichts dazu sagen.
Die in dem Podcast, den alle Geschichtsfans sicher kennen, Geschichten aus der Geschichte, gibt es eine Folge über die Pinkertons tatsächlich. Mhm. Also Alan Pinkerton, das war ein Mann, der aus Schottland ausgewandert ist, 1850 nach Chicago. Und der hat da so eine Art Polizeiagentur gegründet, aus der die Pinkerton National Detective Agency hervorging. Also das war zunächst eine Detektei, die auf den Schutz von Eisenbahnen und die Aufklärung von Diebstahlstellen spezialisiert war. Und während des Bürgerkriegs hat aber Präsident Lincoln diese Agentur auch als so eine Art inoffiziellen Geheimdienst eingestellt. Also die Pinkertons haben Informationen über die Konföderierten gesammelt, Truppenstärke-Schätzungen zum Beispiel gemacht und traten zeitweise auch als persönliche Leibwächter vom Präsidenten Lincoln auf. Und dann entwickelte sich daraus so die größte private Ermittlungsorganisation der USA. Ihr Motto war "We never sleep". Und weil diese Ermittler eben unabhängig waren von diesen korrupten lokalen Polizisten, wurden sie gerne auch von Unternehmen oder Staatsanwälten engagiert, wenn es besonders heikel wurde. Also weil man sich auf die Polizei nicht verlassen konnte, hat man ein Privatunternehmen engagiert. Mhm. Und diese Pinkertons, die werden jetzt engagiert, Friederika Mandelbaums Organisation zu unterwandern. Also ein V-Mann wird eingeschleust quasi. Ein Detektiv, der unter einem Decknamen auftritt, er nimmt zuerst noch Unterricht bei einem Seidenhändler, damit er auch professionell über die Ware reden kann, Qualität, Preisgestaltung und so weiter. Und lässt sich dann da einführen durch einen angeblich treuen Kunden. Und Mom ist schon sehr, sehr misstrauisch. Aber irgendwann fängt sie an, ihm zu vertrauen und mit ihm Geschäfte zu machen. Und auf Hinweis dieses Detektivs hin findet die Polizei dann eben versteckte Lagerhäuser von ihr. Sie entdeckt Seide, die ihr verkauft wurde, und so viel Beute, um sie lebenslang hinter Gittern zu bringen. Also Kleidung, Koffer voller Edelsteine, Silberwaren, antike Möbel und so weiter. In diesen Lagerhäusern, auf die dieser Detektiv den Staatsanwalt und die Polizei dann hinweist. Ja, das ist jetzt hat sie echt ein Problem. Also sie ist sozusagen überführt. Aber Friederika Mandelbaum gibt nichts zu. Also da gibt's ein Zitat von ihrer Aussage, von ihrer offiziellen Erklärung. Ich betreibe seit 20 Jahren ein Textilwarengeschäft. Ich kaufe und verkaufe Textilwaren wie andere Textilhändler auch. Ich habe niemals wissentlich gestohlene Waren gekauft. Mein Sohn Julius auch nicht. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie etwas gestohlen. Ich habe das Gefühl, dass diese Anschuldigungen aus Boshaftigkeit gegen mich erhoben werden. Ich habe die Polizei nie bestochen und stand auch nie unter ihrem Schutz. Ich habe ihren Schutz nie gebraucht. Mein Sohn und ich sind unschuldig in Bezug auf diese Anschuldigung, so wahr mir Gott helfe.
Uiuiui.
Also sie wird dann eingesperrt, dann gegen Kaution irgendwie wieder freigelassen. Natürlich darf sie Manhattan nicht verlassen und natürlich hält sie sich nicht daran. Sie flieht dann nach Hamilton in Ontario in Kanada und lässt sich dort nieder, wird also Mitglied der dortigen hebräischen Gemeinde und hat ein Hutgeschäft. Und es heißt auch, dass sie wieder als Hausiererin gearbeitet hat. Das heißt aber auch, dass sie auch wieder als Hehlerin gearbeitet hat. Das weiß man einfach nicht so genau. Ja. und dass sie sich gelegentlich wieder in die Vereinigten Staaten schlich, das heißt es auch. Also es gibt so eine Geschichte, wonach sie, als, also ihre Kinder, ihre Töchter blieben in New York, die waren zum Teil dort auch schon verheiratet. Und als ihre jüngste Tochter starb, sei sie also quasi heimlich verkleidet und auf dem Umweg nach New York gereist, um ihre Tochter nochmal zu sehen, bevor sie beerdigt wurde. Und danach ist sie dann wieder in ihr Exil zurückgekehrt. Also 1894, das ist 10 Jahre, nachdem sie New York verlassen hat, vertraute sie einem Besucher an, Zitat, ich würde gerne jeden Cent meines Vermögens opfern, um noch einmal die Atmosphäre des 13. Bezirks zu schnuppern.
Aha. Heimweh.
Heimweh, sie hatte Heimweh. Ja, angeblich soll sie dann in ihrem Sarg nach ihrem Tod nach New York transportiert worden sein, aber auch das ist nicht erwiesen, so wie manches ihrer Geschichte bis heute auch für Mythen und Legenden Anlass gibt. Aber im Großen und Ganzen weiß man schon recht gut Bescheid über ihr Leben und über ihren Handel und über ihre Geschäfte. Ja, das war also die Geschichte von Frederika Mandelbaum.
Warum hat da noch niemand einen Film drüber gemacht? Ich verstehe es nicht.
Ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es ja einen. Ich habe keinen entdecken können, nee. Aber es gibt auf jeden Fall Bücher über ihr Leben. Ein relativ neues, was ich eben auch gelesen habe.
Sachbücher aber, keine Romane, oder?
Nee, das sind Sachbücher. Und es gibt so eine, vielleicht hat das jemand gesehen von unseren HörerInnen, es gibt so eine Terra X-Folge über das New York der damaligen Zeit, da taucht sie auch auf, Frederika Mandelbaum. Also wenn man sich mit New York in dieser Zeit beschäftigt, führt praktisch kaum ein Weg an ihr vorbei, zumal wenn man da in Little Germany unterwegs ist, da taucht der Name immer auf.
Mhm. Ja. Und bei dir ja jetzt auch in deinem Roman.
Ja, ich habe sie eingebaut in meinen Roman und dadurch, dass sie ja auf demselben Schiff deswegen habe ich sie auf demselben Schiff einwandern lassen, ja, damit die sich kennenlernen, ja, auf dem Schiff. Und dann entsteht da halt so eine lebenslange Beziehung. Mhm. Und es gibt mir als Romanautorin auch ein bisschen Möglichkeit, ab und zu mal noch einen Blick in diese Unterwelt zu werfen. Es wäre schwieriger gewesen, wenn ich nur bei den Steinways geblieben wäre.
Ja, die haben natürlich mit der Unterwelt nichts zu tun.
Na, natürlich nicht.
Als HeldInnen deines Romans.
Ja, also ich denke, damals einen Fuß auf den Boden zu kriegen, war nicht einfach. Da musste man vielleicht auch das eine oder andere Mal einen Weg gehen, der nicht so legal war. Aber wer weiß. Ja, also fand ich faszinierend jedenfalls diese Geschichte.
Sehr.
Und ich hoffe, sie hat euch auch gefallen.
Also mir auf jeden Fall.
Ja, wunderbar. Und ja, übrigens, wir sagen das viel zu selten, aber ihr dürft uns gerne bewerten auf allen möglichen Plattformen, wo ihr gerne eure Podcasts hört, weil das hilft uns sehr, hilft dem Podcast auch bekannter zu werden.
Unbedingt. Und wir haben auch eine kleine Kaffeekasse auf unserer Website, wenn ihr auf frauenleben-podcast.de schaut, da gibt es gleich so ein Böppel, wo man uns verspenden kann, wenn ihr das möchtet. Das wird uns natürlich auch sehr freuen und wir bedanken uns bei allen, die das schon gemacht haben.
Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann, tschüss.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, findet ihr unter frauenleben-podcast.de weitere Informationen und Blogartikel zu unseren inspirierenden Frauen und ihr erfahrt auch mehr darüber, wer wir so sind und was wir außer Podcasts noch machen, nämlich zum Beispiel historische Romanbiografien und andere Bücher zu schreiben. Ihr findet uns auch unter petra-hucke.de und susannepopp.de.